Du musst bei TomAI nicht Teamlead sein oder im Management oder im Vorstand, um irgendwas zu bewegen.
Was ich mitgenommen habe, ist, dass viele Möglichkeiten einen Anruf entfernt sind und dass man sich einfach manchmal trauen muss und auf Menschen zugehen muss.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier heute mit Nicole und Sami von TomAI. Bevor ich mehr über euch erzähle, bevor ich hier irgendwas erzähle, was gar nicht stimmt, würde ich sagen, ihr erzählt einfach mal ein bisschen so was darüber, wer ihr seid und was ihr so macht. Nicole, willst du anfangen?
Ja, gerne. Ich bin Nicole Torich und ich bin eine Masterstudentin in theoretischer und mathematischer Physik. Und ich arbeite seit über einem Jahr am Max-Planck-Institut in früher Krebserkennung und mit AI. Und ich bin jetzt vor einem halben Jahr TomAI beigetreten und habe da ganz viele coole Dinge gelernt und Menschen kennengelernt. Und deswegen bin ich heute hier.
Sehr cool. Wie sieht's bei dir aus?
Servus zusammen. Ja, ich bin Sami. Ich bin seit vorgestern 23, bin auch Student an der TUM, Master in AI and Robotics und habe zu TomAI gefunden, tatsächlich vor ein bisschen über einem Jahr. Ich habe angefangen auch wie Nicole im Research Track, habe an Forschungsarbeit gearbeitet im Bereich AI and Material Sciences, mit dort viele coole Kollegen gefunden, sehr viele technische, komplexe Problemstellungen irgendwie angegangen. Bin dann aber ein bisschen mehr Richtung Organisation übergegangen, also unsere Initiative, habe dort im Partnerships Department viel gearbeitet, dann auch das Partnerships Department geleitet und bin seit September Präsident bei TomAI.
Ihr seid beide wahrscheinlich wesentlich jünger als ich. Es ist immer beeindruckend zu hören, was ihr alles schon so auch hinter euch habt und natürlich alles Gute nachträglich.
Danke.
Also es ist ja, ach, ich tue so, als wäre ich 1000 Jahre alt. Ich bin 28, by the way. It's not that bad. Nicole, wollen wir ein bisschen, ach nein, ich muss natürlich erstmal die wichtigste Frage hier stellen, die darf ich nicht vergessen, sonst können wir hier einfach nicht weitermachen. Die wichtigste Frage dieses Podcasts ist natürlich, was denn eure Lieblingspizza ist?
Prosciutto Funghi oder Prosciutto mit Rucola im Sommer.
Das heißt im Winter Pilze, im Sommer Rucola.
Im Sommer war es mit Rucola, im Winter eher Pilze, ja.
Ja.
Keine Ahnung, ja.
Ja, Rucola und Pilze ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, es gibt sehr viele sehr leckere Pizzen. Ich habe auch lange drüber nachgedacht tatsächlich. Nein, bei mir ist es, glaube ich, die Pizza Verdura oder Vegetarianer. Ich bin tatsächlich kein Veganer oder Vegetarier, aber ich finde einfach extrem lecker mit ein bisschen Gemüse, keine Ahnung, Auberginen, ein bisschen Parmesan. Ah ja, auch eine Tonne oder Margarita ist nie verkehrt.
Das stimmt, eine Margarita ist immer safe. Ja. Ich habe häufig das Gefühl, dass das tatsächlich so die Frage ist, bei denen sich die Leute hier im Podcast mit am meisten Gedanken vorher machen. Alles, oh, da habe ich jetzt ganz lange drüber nachgedacht. Finde ich immer schön, das ist immer eine sehr, sehr persönliche und schöne Frage. Nicole, wollen wir mit dir ein bisschen loslegen und du kannst ja gerne mal so ein bisschen erzählen, was dich wirklich motiviert hat, bei TomAI mitzumachen und was dein Ziel war.
Was mich motiviert hat, bei TomAI mitzumachen, war an den Research-Projekts zu arbeiten. Und ich habe ursprünglich ja gar nicht Informatik studiert, sondern ich hatte einen Bachelor in Physik und Mathematik gemacht und sehr abstrakte Dinge gemacht. Und dann habe ich in meinem Privatleben einen persönlichen Bezug bekommen zu AI und Medicine und wie viel es noch im Gesundheitswesen zu tun gibt und wie viel dann auch getan werden kann. Und ich bin zu TomAI gestoßen über die Kollaboration mit dem LMU-Klinikum und habe mich dann einfach mal beworben und hatte auch, ich erinnere mich an das Interview, ich hatte dann ein ganz spezifisches Projekt im Kopf über Endometriose und ich wusste noch gar nicht, wie das da so abläuft. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also ich habe dann im Research-Track an einem Projekt zu so Surgical Robotics, also Robotik im operativen, laparoskopischen Bereich beigetragen. Genau, auf das wir dann später auch nochmal eingehen können.
Endometriose, ein unglaublich wichtiges, under-researched Thema, das leider viel zu viele betrifft. Also deswegen finde ich das natürlich auch sehr, sehr, sehr cool, dass ihr daran arbeitet. Bevor wir weiter zu dir gehen, Sami, wollte ihr mir vielleicht einfach mal kurz genau sagen, was macht Hume.ai eigentlich alles? Was steckt da so hinter? Und was ist diese Organisation eigentlich genau?
Ja, sehr gern. Hume.ai ist wahrscheinlich Europas größte Studenteninitiative mit eben ganz klarem Fokus auf AI. Das ist auch erstmal sehr, sehr grob. Ich glaube, Hume.ai definiert sich auch so ein bisschen darüber, dass wir sehr, sehr breit sind als Organisation. Das, also AI heißt für uns nicht nur AI Research und das heißt für uns auch nicht nur Informatiker. Also wir machen von Research über Entrepreneurship bis Events und Hackathons, einfach nur Building. Also wir bieten viele Formate in die Richtung an und sind auch zusammengesetzt aus einem sehr, sehr großen Mix an Studiengängen, ob das jetzt Physiker sind, ob das wirklich klassische Informatiker sind, Robotics, Ingenieure, bis hin zu wirklich auch Medizinerinnen, Jurastudenten und Bioinformatiker hatten wir, glaube ich, auch einige jetzt letztens, Bauingenieure. Also es ist eine wirklich unglaublich breite Palette an Studiengängen und Studenten, die interessiert sind an AI und die einfach irgendwie irgendwas dort bewegen wollen. Das ist sehr, sehr breit erstmal gefächert. Ich glaube, viele sind immer interessiert an Events, Speaker-Events, Panels. Viele wollen aber auch so ein bisschen mehr Richtung Research gehen, Wissenschaft vorantreiben. Und manche haben schon eine ganz klare Idee, was für ein Startup sie gründen wollen und suchen da vielleicht auch grundsätzlich erstmal einfach die richtige Community und das richtige Tech-Talent.
Wie bist du da genau hingekommen und was hat dich gereizt? Ja. Was hat dir das Gefühl gegeben, ach, das ist meins?
Ja, ich hab leider keine so noblen Beweggründe wie Nicole. Also es war bei mir jetzt nicht, dass ich schon wusste, dass ich da AI in Medicine mache und hier irgendwie der Chirurgie extrem weiterhelfe. Ich bin da mehr reingestolpert. Ich hatte im Bachelor schon in Stuttgart einige Studenteninitiativen, mich da ein bisschen beteiligt, war in schönen Managementberatung. In einer Börsenverein war ich auch noch im Vorstand. Und fand das eigentlich eh immer schon ganz cool und mich so ein bisschen auch abseits vom Studium müssen mit Leuten connecten. Bin dann für den Master nach München gekommen und hatte irgendwie immer hier und da von Hume.ai gehört. Ob das Freunde waren, ob das Events waren, ob das Veranstaltungen von Educational Workshops von NVIDIA waren, die Hume.ai organisiert hat. Irgendwie hat man das in München dann doch immer wieder, wurde man immer wieder mit konfrontiert. Und dann habe ich mich einfach mal gefragt, nachdem sich ein Freund von mir dort beworben hatte, wieso mache ich das nicht auch? Und so bin ich so ein bisschen reingestolpert und muss sagen, ich bin extrem glücklich, dass ich jetzt reingekommen oder dass ich zu der Zeit reingekommen bin, weil ich zu der Zeit vielleicht auch noch gar nicht so wirklich wusste, was Hume.ai alles umfasst. Jetzt aber einfach irgendwie so ein bisschen meine Community, meine Berufung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber einfach so ein bisschen mein ganzes Masterstudium über habe ich jetzt bei Hume.ai irgendwie immer was gefunden, wo ich beitragen konnte, wo ich einen Impact schaffen konnte, egal ob das jetzt ein Research-Projekt war, ob das ein Partnerschaften-Department war oder jetzt auch als Präsident. Also irgendwie war das für mich so ein bisschen mein Master-Journey und ja, ehrlicherweise auch ganz, ganz wichtig bei mir Community, also Freunde finden. Ich bin zwar ursprünglich aus München, aber trotzdem ist es an einer so großen Universität wie der TUM gar nicht so einfach, irgendwie so wirklich eine feste Gruppe zu finden an like-minded Personen, wie man so schön sagt, also Leute, die auch vielleicht die ähnliche Ambitionen haben. Und das lief mit Hume.ai doch sehr, sehr gut und muss sagen, jedes Semester treffe ich neue, coole Leute und bin da auch sehr, sehr froh drüber.
Wenn ihr so mal so ein bisschen schaut auf euren Weg bisher und auf eure Erfahrungen und sowas, gibt es irgendwie so ein paar Dinge, die ihr besonders mitgenommen habt oder besonders gelernt habt? Vor allem vielleicht auch bei dir, Sami, du bist ja, wie du gesagt hast, nicht unbedingt mit diesem direkten Ziel da reingegangen und hast dann vielleicht sogar Sachen gefunden, die du so gar nicht erwartet hättest oder gelernt, mit denen du nicht gerechnet hast. Es wäre generell einfach mal interessant, ob ihr da so ein paar Anekdoten habt.
Ja, sicherlich. Ich glaube, was Hume.ai einfach irgendwie auch so schön macht, ist ein bisschen diese Dynamik, also das Fehlen auch teilweise an Hierarchien. Wir hatten das am Wochenende nochmal das Onboarding von unserem neuen Badge und da ist mir das auch nochmal sehr stark im Sinn, dieses du musst bei Hume.ai nicht Teamlead sein oder im Management oder im Vorstand, um irgendwas zu bewegen. Und ich glaube, das habe ich das erste Mal so ein bisschen im Research-Projekt gemerkt, als ich das Gefühl hatte, wir haben jetzt noch ungefähr 8 Wochen bis zur Deadline für eine Submission, für eine sehr wichtige Konferenz, wo ich dann irgendwann einfach gesagt habe, okay, wir müssen das jetzt einfach selber in die Hand nehmen, sonst passiert hier nichts. Also wir können dann nicht einfach uns verlassen auf unseren Supervisor vom MIT, also den PhDs, oder auch von Hume.ai, die das machen und sagen, das und das sollen wir alles machen, sondern wir müssen auch sehr, sehr stark proaktiv reingehen. Und ich glaube, das war für mich so das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, weil das Resultat daraus war, dass wir es geschafft haben, dass wir zwar einen sehr, sehr intensiven Januar hatten, vor der Klausurenphase noch sehr, sehr viel fürs Projekt gemacht haben und bis Submission Date Zeit und viel Hirnschmalz reinstecken mussten, aber am Ende wirklich es auch geschafft haben, die Submission hinzubekommen und angenommen wurden und dadurch so das erste Mal irgendwie gesehen, okay, es kann sich doch lohnen, wenn man das früher selber in die Hand nimmt. Und das hat sich bei mir einfach irgendwie über die letzten Semester immer wieder bewahrheitet, ob das Events sind mit großen Firmen wie dem OpenAI, mal einen Audimax zu füllen. Das ist bei uns in der TUM im Stammgelände der größte Vorlesungssaal mit über 1000 Leuten, die dort Platz finden. Also es ist unglaublich, was man irgendwie, ich glaube, das wurde in der Woche geplant, was dann teilweise einzelne Personen oder wenige Personen, die einfach mal Lust haben, irgendwas anzugehen, doch hinbekommen und dass man da sich gar nicht zu stark auf seinen Rollen oder seinen Hierarchien verlassen sollte. Das war für mich eigentlich immer das, was ich so schön fand an TUMAI.
Voll schön. Nicole, was war es so bei dir?
Ich kann mich da Sammy sehr anschließen. Was mir direkt im Onboarding schon aufgefallen ist, ist der starke Fokus auf Eigenverantwortung. Mhm. Dass man sieht, dass Menschen um einen herum Türen öffnen für andere, indem die einfach dem Headquarter von der Firma anschreiben und fragen, ist es möglich, eine Kollaboration zu haben? Wir haben Studenten, die gehen nach Boston an die Harvard Medical School, einfach weil da gute Kontakte gehalten wurden, weil die Studenten, die dann die Möglichkeit bekommen haben, sich auch immer reingehangen haben. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass viele Möglichkeiten einen Anruf entfernt sind und dass man sich einfach manchmal trauen muss und auf Menschen zugehen muss und Stunden reinstecken muss und dann auch tatsächlich was rauskommt, was sich lohnt. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für die anderen. Das ist was, auf jeden Fall, in meiner Wahrnehmung in TUMAI sehr sichtbar ist und wovon TUMAI auch sehr lebt. Mhm.
Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade im Studium auch was Besonderes ist, wenn man da dann eben auch noch so viel Verschiedenes auch lernen kann und auch schon vieles, gerade vielleicht auch die Motivation im Studium vielleicht ein bisschen größer ist und man das Gefühl hat, dass da noch sehr viel Energie ist von allen möglichen Leuten, die dann zusammenkommen und damit halt wirklich Großes bewegen können.
Ja, absolut. Ich glaube, der Drive von den Studenten, vor allem TUM, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für uns, dass überhaupt irgendwas hier läuft. Ich glaube, am Ende fasst das irgendwie der nächste Satz immer ganz schön zusammen. TUMAI ist eigentlich immer das, was du daraus machst. Das ist irgendwie das, was ich über die letzten Semester schon immer wieder gesehen habe. Und die, die wirklich auch sich die Mühe machen, auch diese Projekte ernst zu nehmen oder Events mal anzugehen, sind auch die, die am Ende dann das meiste draus ziehen, die meisten Vorteile draus ziehen. Ob das jetzt ein Research Exchange ist an der Harvard School oder andere Sachen oder einfach gute Kontakte, gute Freunde, das ist schon irgendwie immer so ein bisschen unser Motto.
Ich meine, gute Kontakte sind natürlich was, was extrem wichtig ist, aber die Frage ist auch so ein bisschen, die sich wahrscheinlich vielleicht auch viele stellen, wie funktioniert das denn? Also wie kriegt man denn diese Kontakte, beziehungsweise darauf dann eben auch basierend, wie seid ihr überhaupt erst so weit gekommen? Also wie war es in den Anfängen und wie habt ihr es geschafft, dass ihr jetzt auch so große Kontakte habt und mit Harvard eben zum Beispiel zusammenarbeiten könnt?
Ja, das frage ich mich auch sehr oft, wie wir an diesen Punkt kommen konnten. Ehrlicherweise, ich bin nicht seit Tag 1 dabei. Also die Organisation ist 5 Jahre alt, was teilweise recht jung ist für eine Studenteninitiative. Aber ich habe die Anfänge nicht miterlebt, habe aber sehr viel Schönes gehört und spreche auch immer wieder mit den alten Präsidenten und Alumni, wie es läuft. Ich glaube, die Anfänge, die Founding-Story ist immer wieder ganz schön. Das war um 2020, haben sich so ein bisschen interessiert. Also 2020, für Kontext, ist natürlich noch kein großer AI-Boom. Also AI war noch auf gar keinen Fall ein Mainstream-Begriff. Haben sich einige doch interessierte Informatikstudenten, Robotikstudenten zusammengeschlossen. Also ich würde, glaube ich, eher von einer Gruppe an Freunden sprechen als eine Initiative, die dann aber doch irgendwas über AI gehört haben und das Thema sehr interessant fanden. Und es gab da schon auch Forschung, auch wenn es ein bisschen Nische war. Und die hatten zu der Zeit ein spannendes Unternehmen gefunden oder kennengelernt. Das kennen natürlich jetzt alle, OpenAI. Was aber zu der Zeit ein kleines Startup war mit natürlich extrem smarten Leuten, aber immer noch auf keinen Fall irgendwie Headliner in den Nachrichten und so bekannt wie jetzt. Genauso wie diese paar Studentenfreunde das Potenzial in OpenAI gesehen haben, hat auch OpenAI zu der Zeit das Potenzial in TUMAI gesehen und erkannt, dass es doch irgendwie sehr, sehr wichtig ist, schon sehr früh bottom-up mit den Studenten eigentlich anzufangen zu connecten und dort auch die Modelle zu platzieren, gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Feedback einzusammeln von den Studenten. Was sich daraus ergeben hat aus diesem ersten Kontakt zwischen den beiden, also dem Outreach von TUMAI und OpenAI, war, dass die uns erstmal ein paar Credits geschickt haben. Und Credits kann man grundsätzlich die ganzen coolen GPT-Modelle verwenden. Aber OpenAI war extrem großzügig, hat uns fast viel zu viele Credits geschickt. Also ich weiß nicht, wie viele tausend, vielleicht war es sogar 1 Million, dass das gar nicht möglich war, zu der Zeit die alle zu nutzen. Weshalb sich die Gründer von TUMAI mussten kreativ werden und sind auf den Gedanken gekommen, wieso organisieren wir nicht ein großes, cooles Event, wo auch andere was Offenes für externe Studenten, für nicht nur TUM-AI-Studenten, sondern auch für TUM-Studenten, LMU-Studenten, alle aus München und der Umgebung, um einfach mal ein bisschen in Berührung zu kommen mit diesen coolen Modellen. Das erste Mal wirklich AI, wirklich hands-on ausprobieren. Und damit wurde sozusagen der erste Megathon geboren. Megathon ist unser Signature-Hackathon, den wir haben. Der ist jetzt mit über 400 Teilnehmern. Es ist aber jedes Jahr aufs Neue so gewesen. Ich finde es nur so schön, dass wir einfach seither einfach extrem gut mit OpenAI zusammenarbeiten. Es ist eine sehr, sehr lange Partnerschaft. Es sind viele coole Firmen dazugekommen. Ein Anthropic zum Beispiel, mit dem wir sehr klar und eng zusammenarbeiten seit paar Monaten, aber auch ganz viele andere. Ich würde sagen, es hängt immer so ein bisschen davon ab, in welchem Bereich. Im Entrepreneurship, glaube ich, ist einfach gerade extrem viel Momentum. Die ganzen VCs sind sehr, sehr interessiert an AI-Startups. Das ist gerade wirklich nicht besonders schwer, von der TUM herausgehend irgendwie sich gut zu platzieren. Wir haben unglaublich viel Tech-Talent, auch viel Potenziale. Ich glaube, neben diesen Events, wo auch immer wieder sehr viel Interesse ist, wo auch Hacker von uns gerade viel Momentum haben, ist es vor allem eher im Research bei uns die Schwierigkeit gewesen, diese wichtigen und starken Partnerschaften zu machen. Ich glaube, Research ist so ein bisschen eine hohe Eintrittshürde. Researcher sind ein sehr speziell stark Menschen, unglaublich schlau, aber ich glaube auch teilweise sehr exklusiv. Also man muss sich diesen Respekt dann doch schon hart erarbeiten, glaube ich, dass man ernst genommen wird auf den Forschungsveranstaltungen. Und das ist so ein bisschen das Aktuellste, was wir geschaffen haben. Und ja, irgendwie, wenn das eine klappt, dann klappt auch das andere. Also es ist auch immer sehr viele Synergien zwischen den ganzen Bereichen, ob Entrepreneurship, Events oder Research. Da spielen zurzeit ja auch sehr oft die gleichen Firmen mit und dadurch hilft es dann immer, wenn man mit der einen Firma in einem Bereich schon zusammenarbeitet. Genau.
Nicole, hast du noch was zu ergänzen?
Vielleicht, dass natürlich auch die Dinge, die es heute bei TUM AI gibt, nicht alle auf einmal entstanden sind. Da gab es natürlich auch viel Try and Error. Auch wie viele Studenten man nimmt, wie selektiv man ist am Anfang. Als es die Industry Project gab, da wurden noch 60 bis 80 Studenten jedes Semester genommen. Da war der Selektionsprozess ein bisschen anders. Dann gab es da auch Herausforderungen, wenn man jetzt 60 Studenten hat, die mit Industriepartnern zusammenarbeiten und quasi Geld erwirtschaften. Das ist natürlich gar nicht so einfach, dann legal das alles zu koordinieren. Das ist ja eine Non-Profit-Organisation und das sind einfach Trial and Errors, die jetzt dazu geführt haben, dass die Application anders ist und dass man zum Beispiel Tracks eingebaut hat, sodass Studenten auch wissen, was sie im ersten und zweiten Semester tun. Eine Herausforderung, die TUM AI zum Beispiel hatte, was natürlich von Vorteil ist, dass Studenten auch lange dabei bleiben, dass Studenten nicht nach dem ersten Semester gehen. Und auch das war so ein Milestone. So wurde es mir reflektiert von den Leuten, die das alles mit beobachtet haben. Genau, das wollte ich einfach nochmal sagen. Das war nicht immer so linear und einfach, sondern es lag letzten Endes an den Studenten, die halt immer weitergemacht haben und einfach alles ausprobiert haben. Und es, so wie es heute ist, muss es ja auch nicht immer bleiben. Das ist auch was immer bei dem neuen Batch angesprochen und gefördert wird, dass man eigene Ideen weiterbringt und dass man zum Beispiel Taskforce gründet und wenn man Lust hat auf irgendein Projekt, dass man sich selbst darum kümmert, dass das Projekt zustande kommt.
Gerade beim Thema AI, da passiert ja sowieso gefühlt jede Sekunde, Millisekunde irgendwas Neues und so, da kann man natürlich gar nicht so linear bleiben und gar nicht so stagnieren, sondern man muss sich natürlich immer irgendwie schnell auch anpassen. Und ich finde es einfach super spannend. Man merkt immer wieder, wie viele Gruppierungen oder auch Organisationen eben dadurch, dass sie vielleicht ein bisschen Umwege gegangen sind und vielleicht ein bisschen Slalom gefahren sind, dass die häufig zu super schönen Ergebnissen gekommen sind und eben auch durch die verschiedenen Leute, die damit involviert waren, viel bessere Ergebnisse auch haben konnten am Ende, als vielleicht jemand, der wirklich da als so eine straight line, die quasi von A nach B geht. Man fragt sich natürlich dann auch so ein bisschen, wie ihr das, also ihr habt schon gesagt, Non-Profit, was gibt es da vielleicht überhaupt auch so für Dinge, auf die ihr achten müsst, bei denen ihr vielleicht vorsichtig sein müsst, was auch die Finanzierung generell angeht? Und wenn ich jetzt jemand bin, der hier zuhört und sich denkt, boah, da will ich schon irgendwie mitmachen. Und ihr aber ja jetzt durchaus ein bisschen selektiver vielleicht auch seid mit dem, wen ihr so gerne bei euch aufnehmt. Was muss ich vielleicht beachten, wenn ich Teil davon sein möchte? Und wen sucht ihr auch alles?
Ja, ich glaube, ich würde erstmal anfangen mit so ein bisschen dem Legal Framework. Es tut mir leid, dass ich so viel Denglische, Tumme Ei-Sprache ist.
Um Gottes Willen, ich bin da sehr, sehr dabei.
Nee, Tumme Ei ist sehr international, da ist unsere Sprache eigentlich immer Englisch. Und deshalb habe ich auch sehr viele Begriffe aber im Englischen im Kopf. Aber genau, Thema Legal Framework angesprochen worden ist ja schon, dass wir Non-Profit sind. Das ist einerseits, glaube ich, eine sehr schöne und sehr wichtige Sache. Unser Ziel ist es hier nicht irgendwie, wie das teilweise bei manchen Initiativen schon auch manchmal sein kann, auch vollkommen passend sein kann. Aber als Tumme Ei möchten wir auf jeden Fall nicht diesen Schritt gehen, ein Startup zu werden oder irgendwie das hier alles zu kommerzialisieren, was wir aufgebaut haben, diese Partnerschaften. Das wollen wir als gesamtheitliche Organisation nicht. Deshalb ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir erstmal Non-Profit bleiben, was erstmal eine schöne Sache ist, aber auch teilweise doch sehr einschränkend im deutschen Recht. Das heißt, dass wir sehr, sehr klar definieren müssen und klar aufpassen müssen, wo wir unser Geld reinstecken, wo wir unser Geld herbekommen. Mhm. Das heißt beispielsweise, dass wir nicht einfach mal ein schönes Getaway mit unseren Membern machen können und das alles selber, beziehungsweise nur zu einem gewissen wirtschaftlichen Rahmen. Also selbst hätten wir unendlich viel Geld zur Verfügung, wir könnten das nicht alles einfach so ausgeben, wie wir wollen. Es muss alles zu einem mehrheitlichen Teil im Rahmen unseres ideellen Zwecks sein. Und der ideelle Zweck, der beschränkt sich dann schon, also da kann man immer so ein paar aussuchen in seiner Satzung. Wir haben da vor allem einfach die Forschung, Entwicklung, Weiterbildung, also sehr akademische, was auch vollkommen richtig ist, aber natürlich deshalb manchmal nicht ganz vereinbar ist mit einfach diesen sozialen Veranstaltungen, die wir doch auch ganz gern für unsere Member machen wollen. Es ist immer ein kleiner Spagat. Es ist, glaube ich, vor allem bei der Jahresbilanz oder auch bei den Steuern immer eine Schwierigkeit, eine große Aufgabe für unser Legal- und Finance-Team. Wir sind aber auch unglaublich privilegiert, da super, also vor allem im Board, aber auch im Team. Wir haben einen Jurastudenten, der William, der jetzt auch eine Jurastudentin unterstützt, als Unterstützung bekommen hat im neuen Batch. Und im Finance-Team den Luca. Das ist ein super Team, die beiden, auf die es verlasst. Und ich glaube auch nicht jede Studenteninitiative hat das Glück, wirklich auch Juristen oder angehende Juristen, sage ich so, in den Positionen zu haben. Und ich glaube auch für die eine sehr, sehr coole und herausfordernde Aufgabe, da irgendwie zu schauen, dass alles mit dem Rechten hier zugeht. Genau, vielleicht noch zum Thema Recruiting. Ja, es mag ein bisschen einschüchternd wirken. Wir hatten jetzt dieses Semester auch über 650 Bewerbungen tatsächlich. Also doch irgendwie nochmal deutlich mehr als im letzten Semester, wo eh schon ein Rekord gebrochen wurde. Also wir sehen, das Interesse ist unglaublich groß. Und es ist auch sehr hart erarbeitet über viele Events und Veranstaltungen, Präsenz, die wir im Münchner Ökosystem haben. Und wir können einfach auch nicht extrem viele Leute nehmen, weil es ist sehr wichtig, dass die Organisation einfach konstant bleibt. Und wenn du 80 Leute reinholst, das hatten wir früher gemacht, wie Nicole schon angesprochen hat, dann verliert sich das so ein bisschen. Dann haben wir sehr viel, dann können wir die auch gar nicht so gut betreuen. Dann haben wir viele, die wir rausdroppen. Und das hat dann irgendwie auch nicht so wirklich den Sinn. Dann nehmen wir 80 Leute vielleicht rein, am Ende bleiben dann aber nur 20. Das waren tatsächlich wirklich sehr realistische Zahlen früher. Jetzt sind es, wir nehmen deutlich weniger rein, 30, 40 Leute, haben damit ungefähr eine Acceptance Rate von 6%, was schon wirklich verrückt ist. Aber was ich da vielleicht nochmal hier darauf hinweisen will, ist, wir schauen, wir sortieren unsere Kandidaten, all die sich bewerben, auf jeden Fall nicht einfach nur nach Noten und nach den harten Kriterien. Mhm. Es gibt, je nachdem, ob dich für Research oder Initiative bewirbst, andere Kriterien, die wichtiger sind. Research natürlich gibt es ein bisschen Grundvoraussetzungen, dass du technisch ein bisschen Ahnung hast, dass du AI-Modelle und sowas dich auskennst, bis mathematische Grundlagen hast. Es ist uns aber auch in der Initiative bei den Departments extrem wichtig, dass du eine Person bist, die sehr driven bist und einfach Sachen vorantreiben willst, proaktive Eigenschaften hast, dass du einfach als Person eigenverantwortlich bist. Und das ist uns am Ende deutlich, deutlich wichtiger als dein CV. Mhm. Wir versuchen in jedem Batch so ein bisschen diese Balance zu finden aus Kandidaten, die bereits exzellent sind, also schon im CV, im Profil, wo du denkst, okay, wow. Versus Leute, die vielleicht noch gerade am Anfang vom Bachelor stehen, zweites, drittes Semester, wo du merkst, das sind wirklich tolle Menschen, hatten aber vielleicht noch nicht genug Zeit, um jetzt irgendwie einen Berkeley Research Day oder sowas zu hatten. Du weißt aber ganz genau, gib den ein, zwei Semester und die machen was noch viel Tolleres. Und es ist uns sehr wichtig, dass wir auch genau solche Leute abholen, ein bisschen Growth Candidates nennen wir das so ein bisschen, einfach diese Potenziale von Leuten irgendwie sehen. Und das ist etwas, worauf wir in den Interviews sehr, sehr stark drauf achten. Das ist nicht nur auf einer oberflächlichen Ebene ist, was hast du schon erreicht und wer bist denn du, sondern ganz, ganz tiefgründig auch irgendwie zu schauen, welches Feuer ist in dir, welchen Biss hast du und wo willst du noch hinaus und dann einfach die Leute an der Hand zu nehmen und auch den Weg gehen zu lassen und uns unterstützen dabei.
Total, das finde ich generell auch in der im generellen System super wichtig, überall, dass man auch das Potenzial sieht oder die Passion sieht oder alles Mögliche, weil letztendlich auch die Noten oder so ein Lebenslauf kann halt ja auch immer von allen möglichen Dingen beeinflusst sein, von auch Privilegien und allem Möglichen, das dafür sorgt, dass die Person vielleicht einfach gar nicht die Chance hatte. Und deswegen finde ich das auch immer super schön und wichtig, dass man merkt, es ist gut, wenn man Leuten die Chance gibt und man hat denen häufig dann einfach ganz viele Türen eröffnet, die sie so nie hätten erreichen können, einfach nur von ihren Startkonditionen aus. Nicole, hast du noch irgendwas da hinzuzufügen?
Ah ja, ich finde es auch sehr gut, dass man auch teilweise dann die Menschen mitnimmt, die sich das sonst eben nicht zugetraut hätten, die aber total brillant sind und super smart. Ich musste auch an einen Jungen denken. Der ist jetzt im zweiten Bachelorsemester und der hat da bei unserem Impact Project wirklich mitgeholfen, Robert heißt er, mitgeholfen, auch in der Klausurenphase, was ja im zweiten Semester, wenn man vielleicht noch gar nicht so routiniert ist, wie man das jetzt macht und noch, ja, das noch einschüchternder ist, weil man ja weniger Übung hat, wie man das plant, der dann da weiter mitgeholfen hat. Das ist auch ein Skill, dass man das auch schafft, dann Resultate durchgängig zu kommunizieren, dass man sich mit Leuten abspricht. Das ist ein sehr gutes Training und es ist auch irgendwie cool, dass es für alle, auch für die Research-Leute, dann so eine Möglichkeit gibt, das zu üben und sich da Sachen zuzutrauen. Und mal zu dem Robert, der hat da echt coole Beiträge geleistet als ein Bachelorstudent, weil er halt die Möglichkeit hatte, weil man ihm das zugetraut hat und weil man ihm die Verantwortung in die Hand gegeben hat, die andere vielleicht im PhD gerade erst bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Nicole, willst du noch mal ein bisschen über dein Projekt und auch das Ganze mit dem Medical-Thema reden? Ich finde das persönlich auch super spannend und einfach mal so ein bisschen erzählen, was da schon so gemacht wurde, was ihr gegebenenfalls erreicht habt, woran ihr arbeitet und so weiter.
Bei unserem Projekt in Tumei, das hat der Max Ferenc supervised. Das ist jemand, der sehr driven dahinterher ist, zu organisieren und Research Exchange zu organisieren. Und in unserem Projekt geht es darum, im laparoskopischen chirurgischen Raum, also im Bauchraum, mit so laparoskopischen Kameras, das sind diese Stäbe, die man ja durch so ein Loch im Bauch da reinschiebt, solche Aufnahmen zu nehmen und das Verständnis da zu verbessern. Und das macht man, also ich versuche das jetzt auf sehr hohem Level zu erklären, eine große Herausforderung bei Robotik in der Chirurgie ist, dass man A, keine Daten hat, die gelabelt sind, wo man versteht, was war jetzt das Outcome. Weil das muss ja ein Chirurg, dessen Arbeitszeit sehr teuer ist, von Hand machen. Weil wenn wir uns jetzt diese Videos angucken, wir wissen nicht, was da was ist.
Ja.
Das, ja. Und eine andere Herausforderung ist auch, dass es dadurch keinen goldenen Standard gibt. Dadurch, dass das Verständnis und das Labeln fehlt, gibt es ja keine Möglichkeit auszuwerten, was ist jetzt eine Strategie während einer Operation, die gut ist und was ist jetzt eine, die schlecht ist. Ja, das bedeutet, wenn ein Chirurg in einem Krankenhaus wird die gleiche Operation ganz anders durchführen als ein anderer Chirurg. Und wir hatten die Möglichkeit, das hat der Max organisiert, im Operationsraum live dabei zu sein, wo bei einer Leberresektion. Da ist uns aufgefallen, das waren sehr professionelle Chirurgen und trotzdem besprechen die sich und überlegen, wie machen wir das denn heute? Das ist halt wirklich eine Herausforderung, da dann unter dem Druck zu arbeiten. Und genau da haben wir aufgegriffen und wir haben 3D-Rekonstruktionen von diesem zweidimensionalen Video gemacht und haben dann da zeitbewusst, also prinzipiell sogar 4D, Sprachfeature eingebaut, also zu jedem Punkt im 3D-Raum haben wir, wenn da jetzt die Gallenblase zu sehen ist, dann bekommt die halt verschiedene Attribute. Ja, was ist die Textur, was dann die Large Language Models machen. Und wir haben daraus eine vereinheitliche Repräsentation extrahiert, die es in einem künstlichen Sprachmodell möglich macht, besser nachzudenken im räumlichen Sinne. Also das wäre sowas wie, welches Organ ist jetzt über dem weißen Organ in der Mitte und kann ich da reinschneiden? Dann muss man verstehen, okay, wo ist jetzt das eine Organ und was liegt da drüber? Dann braucht man räumliches Verständnis und aber auch Zeitverständnis. Also in welchem Frame von dem Video, also in welchem Bildausschnitt von dem Video wo ist jetzt das passiert? Dass man das halt präzise auf einen Frame checken kann. Und das sind so verschiedene Anwendungstasks, die jetzt erstmal sehr abstrakt sind, die aber sehr entscheidend sind, wenn es jetzt um Robotik geht und darum, Robotik zu nutzen, um, davon ist man sehr weit aktuell noch entfernt, Robotik zu nutzen, um Operationen durchzuführen.
Ja, ich meine, gerade natürlich an Menschen kann man das natürlich nicht so ganz so leicht testen. An lebenden Menschen zumindest auf jeden Fall nicht. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine riesige Herausforderung, das dann entsprechend so zu programmieren und zu erstellen, dass es sicher ist und gleichzeitig funktioniert. Und also so viele Punkte, die man da beachten muss, finde ich super spannend. Ich meine, alleine diese Art von Bauchoperation ist ja schon sehr revolutionär gewesen und hatte dann plötzlich keine großen Bauchnarben mehr und große Bauchwunden. Alleine das war ja schon, ich konnte nach meinem Blinddarm nach 2 Tagen aus dem Krankenhaus raus. Das war bei anderen Leuten dann nicht so, wenn sie eine große Bauchnarbe hatten. Und alleine zu sehen, dass es sich da ja schon so viel verbessert hat und schon viel passiert ist, bin ich auch einfach sehr gespannt, wohin die Reise da noch geht und wie viel man da nicht noch machen kann und auch verbessern kann für alle Beteiligten und auch vielleicht das Gesundheitssystem ein bisschen entlasten. Das wäre natürlich auch sehr, sehr, sehr schön. Sammy, hast du noch irgend so ein spezielles auch Projekt oder sowas, das dir am Herzen liegt, von dem du erzählen willst?
Ja, ich kann es auch mal gerne versuchen, mit meinem Research-Projekt euch das so gut hinbekommen wie die Nicole, gut zusammenzufassen, auch verständlich rüberzubringen. Wir hatten vor ungefähr einem Jahr angefangen als Fünfer-Team. Das war eine Kooperation mit dem MIT, also ein paar PhDs aus dem MIT und einem PhD von der TUM, zusammen im Bereich AI Material Sciences zu forschen. Konkret haben wir uns die Retrosynthese angeschaut. Retrosynthese heißt, dass man von einem Target Material, also von einem Zielmaterial, was man schaffen will, zurückgeht und sich vor Augen führt, welche Komponenten man zusammenführen müsste, um auf dieses Zielmaterial zu kommen. Dafür haben wir dann ein KI-Modell entwickelt, was eben gute Vorschläge gemacht hat für diese, man nennt die Precursor, also diese Komponenten, die man zusammenführt zum Zielmaterial, heißen Precursor, was die sozusagen predicted und rankt und am Ende halt eben eine Liste gibt, ein Ranking gibt, weil es meistens nicht nur ein Rezept gibt, um zu einem Zielmaterial zu kommen, sondern mehrere. Also es gibt 3, 4, 5 Optionen von Zusammensetzung, um dein Zielmaterial zu schaffen und die dann auch noch rankt. Also man kriegt sozusagen eine Liste an Precursor-Sets, also an Optionen, Rezepten, und kriegt dann mit dem Ranking auch noch die sozusagen optimale Wahl davon. Und das lief tatsächlich sehr, sehr gut. Also die haben die Publikation eingereicht, hatte ich am Anfang kurz erwähnt, wurden auch angenommen für ICLA, für einen Workshop. Und das Schöne bei mir, ich hoffe, das wird auch den anderen Teams gehen, die jetzt gerade am Ende ihrer Research-Phase sind, ist, wenn eine Publikation angenommen wird und bei einer Konferenz eingereicht wurde und man sie vorstellen darf, dann darf man da auch oft hinfliegen. Und bei mir war es in Singapur, ich bin zur Konferenz geflogen, die ICLA in Singapur im April, durfte dort unsere Arbeit vorstellen im Rahmen einer Poster-Session und das erste Mal so ein bisschen diese Konferenzluft schnuppern und auch mal diesen ganzen AI-Größen dort sprechen, weil ICLA, ICML, NURBS, dort haben wir überall schon ein Paper veröffentlicht, die Speerspitze an AI-Forschung eigentlich vorantreiben. Also das sind wirklich auch die, wo die große AI-Forschung stattfindet. Weil wir tatsächlich gestern auch noch die neuen Projekte jetzt für den neuen Batch vorgestellt haben, würde ich da auch einmal ganz kurz drauf eingehen, die noch mal erwähnen wollen, weil ich es super, super spannend finde, ich auch sehr, sehr stolz drauf bin, was wir für dieses Semester geschaffen haben. Wir werden einmal das Projekt von Max weiterführen, also wieder MedAI, auch immer ein super, super spannendes Thema für viele. Des Weiteren werden wir noch 2 Projekte mit dem IBM machen. Das ist das Silicon Valley Research Lab, also in Kalifornien, 2 Kollegen. Da geht es mehr um LLMs. Das ist das Team, die sind für die Granite-Modelle. Also IBM, wie viele andere Tech-Firmen, haben ihre eigenen Foundation Models, also ihre eigenen KI-Modelle, die sie trainieren. Und da versuchen wir, verschiedenste Aspekte und Feature-Perspektiven da reinzubringen, um die nochmal ein bisschen zu optimieren, was ein unglaubliches Privileg ist, dort mit dem Team zusammenzuarbeiten, aber auch sehr, sehr, sehr spannend. Und das 4. ist tatsächlich auch wieder ein bisschen Richtung Perception, Richtung Vision. Das ist mit der Universität Cambridge, mit einem Professor dort. Da geht es darum, auf einer anderen Skala, also es ist ähnlich zum MedAI-Projekt, würde ich sagen. Es geht mehr darum, dass unser Umfeld, also Gebäude, hier Straßen, also vor allem für den Use Case Autonomous Driving, Sachen zu rekonstruieren. Also wir rekonstruieren wieder die reale Welt, versuchen es wieder digital darzustellen, ähnlich wie beim medizinischen Beispiel, aber auf einer ganz anderen Skala. Es geht wirklich um Gebäudehälften, es geht um die Straße, es geht um Autos, es geht um Menschen und das damit dann in einem Digital Twin. Also man schafft aus der realen Welt wirklich einen digitalen Zwilling, diese Rekonstruierung zu schaffen, ist schon wirklich sehr, sehr herausfordernd. Das hängt natürlich von Wetterkonditionen ab, das hängt von Leuten, die vor die Kamera laufen oder irgendwie Sachen abdecken. Also es ist eine sehr challenging Sache und vor allem einfach auf dieser Skala, also vor allem im Rahmen Gebäude, ist das keine kleine Kamera, die das ermöglicht, sondern oft auch Drohnen und so weiter. Also auch nochmal so ein bisschen anderer Aspekt, der da mit reinkommt und ja, sehr, sehr stolz und sehr, sehr gespannt zu sehen, was da aus den nächsten Projekten rauskommt. Und ich glaube, damit decken wir eigentlich immer eine sehr, sehr breite Palette an Themen ab als Tumme im Research. Und es ist wirklich nicht so, dass wir nur diesen einen Bereich bedienen. Ich finde das eigentlich auch sehr, sehr schön.
Ihr habt ja quasi Impact Projects und Initiatives. Wollt ihr mal so ein bisschen erzählen, was da der Unterschied ist und wie ihr da dann auch die Themen dafür jeweils findet?
Genau. Also wir haben, glaube ich, gerade so ein bisschen über die Impact Projects gesprochen. Also Research-Projekte haben wir ursprünglich auch Impact Projects genannt, einfach weil der Impact sehr groß sein sollte. Wir hatten halt eben angefangen, wir kamen vor allem aus diesem medizinischen, also wir hatten zum Beispiel auch für Kindheitskrankheitenerkennung AI trainiert, auch wieder mit der LMU, jetzt auch wieder das Thema, was Nicole besprochen hat. Also das ist so ein bisschen deshalb Impact, auch viel Social Impact und genau, daher kommt so ein bisschen der Name. Das zweite, die Initiative, die Initiativen, wir haben es ein bisschen aufgeteilt bei uns. Es gibt zwei Tracks. Es gibt den Research-Track, den wir gerade so ein bisschen angedeutet haben. Dann gibt es den Initiative-Track. Und der Initiative-Track ist sehr viel verantwortlich dafür, dass TumeAI läuft, dass hier alles weiter vorangeht. Die organisieren Events, die organisieren Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Hackathons, kümmern sich um Partnerschaften mit großen Firmen, aber auch teilweise dann eben Partnerschaften für zum Beispiel die Research-Projekte. Also auch als ich im Partnerships-Team war, habe ich mich darum gekümmert, dass wir die IBM-Projekte für die Researcher sozusagen an Land ziehen. Und was noch, Legal und Finance zum Beispiel ist auch eine Initiative drin. Und so teilen wir so ein bisschen die Organisation auf, wobei da immer die Grenzen sehr, sehr fließend sind. Mhm. Also auch ich bin ja vom Research einfach rübergesprungen ins Partnerships, weil jemand mir vertraut hat, weil jemand gesagt hat, der wird da schon einen guten Job machen. Und ja, also das ist auf keinen Fall irgendwie eine harte Grenze. Aber es hilft so ein bisschen, um ein bisschen mehr Diversität zu schaffen. Die Initiative sind natürlich deutlich mehr Studiengänge vertreten als im Research, gerade weil bei uns Research zurzeit zumindest noch, vielleicht wird sich das auch noch in Zukunft ändern, sehr, sehr, sehr technisch ist und vor allem halt eben mathematisch.
Also kann ich davon auf jeden Fall kein Teil sein, das kann ich euch hier sicher sagen. Ja. Generell einfach super spannend, was ihr auch alles macht und natürlich auch gerade für Studierende extrem viele Erfahrungen, die man da sammeln kann, die man so vielleicht in einem Studium eigentlich nicht sammeln könnte. Du hast ja so ein bisschen erwähnt, dass ihr einige Events habt und auch Hackathons und sowas. Ist das so, dass da generell jeder dran teilnehmen kann oder sind das nur Mitglieder und gibt es vielleicht irgendwas in näherer Zukunft, was du hier mal droppen kannst?
Ja, also grundsätzlich ist es uns sehr wichtig, eigentlich fast bei jedem Event so, dass es für alle ist. Also alle externen und auch nicht nur Studenten, auch nicht nur TUM-Studenten. Also wirklich, da ist jeder sehr herzlich zu eingeladen. Und es gibt nur ganz, ganz, ganz selten irgendwie exklusivere Events. Also beispielsweise hatten wir vor einer Woche Anthropic öffnet ihr Office in München und die waren zu Besuch da. Dann hatten sie uns gefragt, ob wir nicht vielleicht ein kleines Event mit denen veranstalten wollen. Dann sind die mit 5, 6 Kollegen gekommen aus dem London, New York Office, also von überall her. Und haben dort ein kleines Q&A, eine kleine Demo gemacht mit uns. Wobei auch nicht nur mit uns, auch wir haben das wieder geöffnet für so ein bisschen andere Studenteninitiativen, also zum Beispiel Manage More und CETM, weil wir viel mit denen zusammenarbeiten und die auch so ein bisschen diesen sehr dynamischen Spirit von uns mittragen. Aber ja, das ist wirklich sehr selten, dass wir da irgendwie exklusive Sachen machen. Alle Hackathons, die wir machen, alle Speaker-Events, die wir machen, sind eigentlich offen für alle. Was auf jeden Fall ansteht und wo ich sehr gespannt drauf bin, ist Ende Januar der eLab-Pitch. Das eLab, ich habe es vielleicht schon ein paar Mal angedeutet, Entrepreneurship ist bei uns sehr, sehr wichtig. Dafür haben wir unseren eigenen AI-Startup-Inkubator aufgebaut, ein Programm, das schon seit ein paar Iterationen läuft, seit ein paar Jahren. Da geht es darum, über 14 Wochen lang angehende Gründer zu unterstützen mit technischen Ressourcen, also Credits für AI-Modelle, bis hin zu Mentorship-Guidance von Serial-Founders, also schon sehr erfahrenen Foundern, die schon sehr erfolgreich beispielsweise Takto sich etabliert haben, aber auch VCs und Investoren, die natürlich immer sehr interessiert sind an coolen Gründern von der TUM, die werden Ende Januar ihre Resultate nach 14 Wochen präsentieren. Also das sind 10 Teams ungefähr. Super, super spannend zu sehen, was die in der Zeit geschaffen haben, auch mit den Ressourcen, die sie bekommen haben. Ich fand das unglaublich spannend, jetzt hier in den letzten paar Wochen zu sehen, was sie gemacht haben. Und ich bin mir sicher, dass sie bis Januar auch noch sehr viel machen. Und ich glaube, sonst das Allergrößte ist bei uns fast eigentlich immer der Hackathon im April. Das ist dann unser Riesen-Hackathon, auch sehr, sehr offen für alle, Disziplin, alle Studenten. Also da sind natürlich alle sehr herzlich eingeladen. Aber auch da wird es sicherlich im nächsten Jahr noch ein paar mehr Sachen geben. Das ergibt sich dann oft immer so ein bisschen mit der Zeit. Also die zwei Sachen sind schon fix. Und ich glaube, wenn man uns auf LinkedIn folgt oder auf Instagram, wird einem da auch nicht allzu langweilig im nächsten Jahr. Da wird es sicherlich nach April auch einige paar coole Veranstaltungen geben.
Alle Infos dazu findet ihr natürlich bei uns in der Beschreibung, die Links entsprechend, die euch dahin führen, wo ihr die Antworten kriegt. An sich ist es bestimmt auch super spannend zu sehen, wenn dadurch, dass ihr auch mit vielen großen Unternehmen und sowas zusammenarbeitet, wie die gewisse Dinge handhaben. Und vielleicht kann man dadurch einerseits sich was abschauen, aber vielleicht auch lernen, dass man Dinge gegebenenfalls anders macht und dass es vielleicht nicht die beste Lösung ist. Habt ihr da vielleicht ein paar Beispiele, ohne jetzt jemanden hier irgendwie zu exposen?
Ja, ich glaube, es gibt immer beides. Man muss immer, glaube ich, auch appreciaten, was man von großen Firmen, also ich glaube, vor allem im Feld Entrepreneurship und an der Uni sind jetzt vielleicht große Konzerne gar nicht so hoch angesehen, wie es vielleicht früher mal war. Gerade weht der Wind sehr Richtung Startups und ist ein bisschen das Dynamische. Ich muss aber schon sagen, als TummeAI sind wir doch mehr corporate, als mancher zugeben will. Wir haben viele Departments, wir haben klare Strukturen, klare Gremien, wir haben Management, wir haben Board, die Teamleads und die Member. Also es ist doch alles irgendwie so ein bisschen strukturierter und es gibt Prozesse und ja, also so leicht Richtung Corporate hat es manchmal den Hauch. Aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir trotzdem nicht diesen dynamischen Startup, diese Startup-Mentalität verlieren. Mhm. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall immer Leute enablen muss, die nicht diese klassischen Prozesse durchlaufen, dass sie, wenn irgendwelche Leute mit Ideen auf uns zukommen, die vielleicht nicht gerade in einem Department sind oder die gerade schon Alumni sind oder sowas, dass man dann trotzdem einfach offen dafür ist und solche Sachen trotzdem ermöglicht, als dass man dann nicht zu stur ist und auf seine Prozesse und seine Strukturen beharrt. Ich glaube, die schönsten Sachen oder die coolsten Sachen sind immer so ein bisschen abseits von den klassischen Strukturen gekommen, wobei man aber auch immer darauf achten muss, dass die grundsätzliche Organisation und Struktur immer auch gut ausschaut. Ich finde, das hat immer einen sehr professionellen Eindruck und das hilft uns, glaube ich, sehr viel in den Partnerschaften. Also es ist immer so ein Zusammenspiel, genauso auch im Recruiting haben wir mehr so einen Startup-Charakter, also vor allem bei unser Interview in zwei Sachen gesplittet ist, also in zwei Themen, einmal dem Personal-Teil, dann im Technischen, ist vor allem dieser persönliche erste Teil, das ist eine halbe Stunde, geht es deutlich mehr darum, die Person tiefgründig kennenzulernen, auf einer sehr persönlichen Ebene und gar nicht dieses klassische Bewerbungsinterview bei großen Industrieunternehmen beispielsweise. Es ist wirklich deutlich mehr der Personal Fit, als viele manchmal annehmen. Ich glaube, da sind viele mal überrascht, wenn sie mal ins Interview kommen. Und dann haben wir danach natürlich immer noch ein, dass auch technisch irgendwie Sinn macht, ob das jetzt Design Skills sind oder fürs Marketing Department, ob das für die Researcher Tech Skills sind. Genau. Also irgendwie so ein bisschen nehmen wir uns aus dem, was wir aus anderen Firmen mitbekommen und lernen immer was, aber es ist doch irgendwie, glaube ich, eine ganz eigene Identität am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist am Ende irgendwie die goldene Mitte. Dinge, die sich ewig bewährt haben, haben wahrscheinlich auch einen Grund, weswegen sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber häufig merkt man auch, nicht alles muss auf ewig immer gleich bleiben. Man kann auch einfach mal was anpassen. Es ist generell alles so interessant, was ihr da macht. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch viele Freunde von euch immer so sagen, mein Gott, erzähl mir, was ist das nächste Projekt? Was habt ihr wieder so gemacht? Wenn man jetzt mal bei euch da so reinguckt, vielleicht auch in eure E-Labs und generell in eure Arbeit, wie sieht es da so bei euch aus? Was passiert da gerade aktuell? Gibt es vielleicht schon ein paar Dinge, an denen ihr arbeitet, auf die ihr euch schon freut, von denen ihr erzählen könnt?
Thema E-Lab ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend, gerade bei uns. Wir haben über die letzten Monate viele Hackathons gehabt, ein Hackathon Summer. Das waren, ich glaube, dieses Jahr über werden wir sicherlich 10 Hackathons gemacht haben, also fast jeden Monat ein Hackathon. Und was uns diesmal sehr wichtig war, ist, dass die Gewinner aus den Hackathons, das, was ja wirklich unglaublich smarte Teams sind, dass die stärker integriert werden in unsere Programme danach. Weil oft sind Leute, die beim Hackathons teilnehmen, die Teams, die sich dort bilden, die über ein, zwei, drei Tage, teilweise auch ohne zu schlafen, durcharbeiten an irgendwelchen technischen Problemen, sind das einfach sehr zusammengeschweißte Teams, die einfach auch, glaube ich, eine gute Dynamik damit schaffen. Und denen haben wir jetzt für diese E-Lab-Iteration die Möglichkeit gegeben, dass sie direkt mit einem Fast-Track sozusagen eingeladen werden für die Interviews. Und viele davon haben natürlich dann auch unser Programm geschafft. Und ich finde das umso spannender, weil die sozusagen über TummeAI von Teamfindung beim Hackathon dort dann erste Challenges und Prototypen zusammenbauen, bis hin jetzt wirklich ein Startup-Inkubator sozusagen bei uns dabei sind. Also es ist wirklich eine sehr lange Phase von Anfang bis Ende und wir sind super, super happy dabei, Leute so lange zu unterstützen und betreuen zu können. Und ich glaube auch, dass man das deutlich stark in der Qualität sehen wird, der Founder, die dabei sind, aber auch der Prototypen, die dann Ende Januar beim Final E-Lab-Pitch vorgestellt werden, dass man das da, glaube ich, doch ganz stark sehen wird.
Nicole, hast du da noch irgendwie was zu ergänzen?
Vielleicht noch, dass das E-Lab aktuell sehr interessant ist, einfach weil da auch viele strukturelle Änderungen passiert sind. Es ist jetzt so, dass da zum einen die Teams in die Homebase, also das ist ein Coworking-Space, das freundlicherweise Unite Tumai AI zur Verfügung stellt. Mhm. Und jetzt zum ersten Mal kommen die E-Lab-Teams auch in die Homebase und arbeiten da und sind da wirklich von morgens um 8 bis abends um 9 oder auch manchmal um 10 und auch am Wochenende am Arbeiten. Und es ist jetzt so, dass dann auch die Teams, die sich da besonders reinhängen, stärker gefördert werden, also dass jetzt auch Teams ausscheiden. Mhm. Und ich finde es auch ganz interessant. Ich habe jetzt tatsächlich auch bei einem Startup helfe ich mit. Da gibt es automatisches Epilepsie-Anfälle-Tagebuch, was also Epilepsie ist ganz, ganz unangenehm, wenn man das hat, das zu managen, die Medikation zu managen und da mit dem Arzt in Kontakt zu sein. Und gerade bei Kindern, wenn man nicht feststellt.
Trigger irgendwie feststellen und sortieren und vermeiden.
Ja, genau. Oder auch bei Kindern, die starren dann teilweise in die Luft und die haben gerade in Anfällen, die Erwachsenen, die Eltern merken das nicht unbedingt. Und ich glaube, das ist gerade das E-Lab, ist auch eine richtig coole Umgebung jetzt, dadurch, dass man sieht, wie hart die anderen Teams auch arbeiten. Und was ich auch schon viel gesehen habe, ist, wie ja, die sich dann gegenseitig beraten, sich dann ihre Pitches vorstellen und obwohl die ja irgendwie in Konkurrenz stehen, dass die einander da aushelfen. Also das E-Lab hat sich jetzt im halben Jahr sehr zum Positiven weiterentwickelt.
Ja, ich sehe auch gerade in der Neurologie da irgendwie sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu verbessern und zu verändern. Und gerade weil das ja auch so ein sehr, sehr schwieriges medizinisches Thema und ein sehr schwieriger Bereich ist, den man schlecht definieren kann. Im Sinne von gebrochenes Bein machst du, da röntgst du und siehst, das ist gebrochen, the end. Bei neurologischen Sachen ist das ja immer ein bisschen schwieriger. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da wirklich sehr, sehr viel Cooles auch entwickelt werden kann, was da einfach allen Beteiligten massiv helfen würde. Wenn ihr jetzt auf das Jahr zurückschaut und euch so denkt, ah, das ist ja jetzt schon Ende des Jahres langsam, es ist Winter, bald ist Weihnachten. Was waren für euch vielleicht die Highlights dieses Jahr? Was sind Dinge, an die ihr gerne zurückschaut? Explizit vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, eine einzelne Person. Ich meine, Nicole, du hast schon erzählt von dem einen Studenten, der dich auch irgendwie sehr beeindruckt hat. Einfach irgendwelche schönen Geschichten, wo ihr denkt, ach, deswegen mache ich das. Deswegen bin ich hier dabei.
Jetzt konkrete Highlights vom Jahr war für mich zum Beispiel der Anthropic Hackathon. Einfach, weil da so coole Sponsoren dabei waren. Es war ein sehr großer Hackathon. Und das neben dem Makerthon, also eigentlich dem Highlight-Hackathon von Tumai AI. Und es war richtig cool, ja, da Access zu haben, Credits zu bekommen, einfach darauf hinzuarbeiten. Es ging auch 3 Tage. Für mich persönlich, das war mein erster Hackathon. Und 3 Tage, das heißt halt auch, dass man 2 Nächte nicht schläft oder dann 3 Stunden schläft und wirklich auch mal so die Erfahrung hat, in einem Team, wir waren zu viert, an seine Grenzen da zu gehen. Und ich glaube, vielleicht Momente, wo man gemerkt hat, wofür man das alles macht. Mhm. Das ist mir im Research-Projekt aufgefallen, auch bei einer Person, die da dabei war, der das supervised hat, der Max, wie uneigennützig da viele Leute auch sind. Und was man sich im Kontext behalten muss, ist, das macht ja jeder freiwillig. Mhm. Und jeder Einzelne hat ja eigene Verantwortung, hat ja Vorlesungen oder ist PhD-Student, arbeitet noch nebenbei. Das ist ja der Fall bei den meisten. Und trotzdem habe ich halt wirklich gesehen, wie viel Zeit sich da einige nehmen, da wirklich Sachen zu erklären. Zum Beispiel, wenn es jetzt sehr spezifische Projekte sind, sei es jetzt bei dem Hackathon oder sei es jetzt in einem Research-Projekt, wie viele sich da wirklich Zeit nehmen, das auch mal einem zu erklären, ohne irgendwem das Gefühl zu geben, dass man schon alles können muss, dass man schon alles verstehen muss. Und das fand ich eigentlich sehr cool. Die Realisation, dass es halt für viele nicht unbedingt was ist, ja, was man auf den CV schreiben will oder wo man die Möglichkeiten nutzen will, sondern dass halt wirklich auch viele dafür da sind, worum es am Anfang geht, mit Leuten mehr über AI zu lernen.
ironischerweise in der AI die Menschlichkeit zu finden und zu merken, dass da so viel Menschlichkeit ist, Zwischenmenschliches, was dafür sorgt, dass, ja, das ist super schön, auch das mit dem Helfen, dass man das Gefühl hat, okay, die Menschen vergessen auch vielleicht nicht, wo sie herkommen und vergessen nicht, dass sie das auch mal nicht wussten oder auch mal nicht verstanden haben und sagen dann nicht, das musst du wissen, sondern sagen, hey, komm, ich nehme dich in die Hand, ich habe das so und so gemacht, ich habe das so und so verstanden. Ist bestimmt sehr schön, mit ansehen zu können. Sami, bei dir, was ist das Jahreshighlight, wenn es eins gibt? Kannst auch gerne zwei sagen oder drei.
Ja, ich glaube, eins ist wirklich schwierig. Also die Nicole hat da, glaube ich, auf jeden Fall wichtige Punkte genannt. Also kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Der Anthropic Hackathon war, glaube ich, so aus dem Partnerships Department irgendwie so das größte Accomplishment, wo man einfach viel mit Hackathon, mit anderen Departments, also wo wir alle als ganzes Tumea irgendwie geeint dahinter standen und das ermöglicht haben, teilweise dann auch teilgenommen haben und also mega coole Geschichte, war so ein bisschen das große Finale für unseren Hackathon Summer. Das waren dann viele Events zusammen mit einem Lovable, 11 Labs, Anthropic, AWS, Google, aber auch VCs, Visionaries Club, also wirklich die Speerspitze an coolen und AI-Leadern und auch Interessierten an AI, also unglaublich cool, mit denen einmal zusammengearbeitet zu haben und sicherlich auch in Zukunft etwas, was wir machen wollen würden. Ich glaube dann aber auch ganz konkret, um vielleicht nochmal die zwei closesten Partner für uns in diesem AI-Leader-Bereich anzusprechen. Wir hatten schon immer guten Kontakt zu OpenAI, wurden jetzt auch in diesem Jahr eingeladen auf die Dev Days in London und dort irgendwie mal das Ökosystem zu sehen, dort auch die ganzen OpenAI-Kollegen kennenzulernen, von San Francisco eingeflogen, aber genauso auch Startups, die sie dort präsentiert haben und sich vorgestellt haben. Ich war sehr, sehr, sehr stolz und happy, dort zu sehen, dass zwei von den drei Startups, die sie eingeladen haben, um so ein Booth dort zu präsentieren, deutsche Startups waren, einmal aus Berlin, einmal aus München. Also ich glaube auch, dass man als München und als Deutschland sich auf keinen Fall verstecken muss in der ganzen großen AI-Welt. Wir haben unglaublich viel gutes Talent und viele gute Leute und auch sehr, sehr gute Startups, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht direkt sieht. Und genauso auch mit Anthropic, dass sie zur Office-Opening einfach zu uns gekommen sind. Das war, glaube ich, irgendwie auch nochmal so eine, ja, irgendwie so eine Bestätigung, dass wir doch irgendwie die richtige Anlaufstelle sind für AI hier in München und teilweise auch für Europa. Und ich glaube, das Letzte, was für mich, glaube ich, einfach sehr, sehr schön war und irgendwie so ein Resultat auch wieder von sehr, sehr viel harter Arbeit von ganz Tumea, von sehr, sehr vielen verschiedenen Membern, ob das Lecture-Pitches sind, also dass wir in die Vorlesung reingehen, Tumea pitchen, ob das Events sind, bei denen Leute uns kennenlernen oder ich weiß gar nicht, wie Leute auf uns kommen. Es sind oft einfach teilweise über Freunde, teilweise über LinkedIn, also teilweise machen die mit bei den Hackathons, also ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Es ist für mich die Recruiting-Phase gewesen jetzt. Also, dass wir so viele Bewerbungen reinbekommen haben, dass wir so viele tolle Leute in Interviews hatten und jetzt das letzte Wochenende, dass wir mit den Leuten, die reingekommen sind in unserem neuen Batch, so ein schönes Onboarding-Wochenende hatten, dass wir, keine Ahnung, jetzt alle kennengelernt haben mit Icebreakern, dass man zusammen eine Bar gegangen ist, dann auch zusammen Brunch hatte, zusammen Hackathon hatte. Also einfach dieses Schöne einfach mal kennenlernen, irgendwie diesen ganzen neuen Spirit und diese ganzen neuen und hungrigen Augen, die halt irgendwie jetzt bei Tumea dabei sind, noch nicht so wirklich wissen, was heißt Tumea, was kann man hier alles machen, und denen irgendwie mal wirklich die Perspektiven aufzuzeigen und zu zeigen, dass das eigentlich gar keine Limits gibt, ist irgendwie, glaube ich, die schönste und erfüllendste Aufgabe für mich zumindest bisher gewesen.
Das ist lustig, das wollte ich gerade sagen. Nach diesem kurzen Gespräch mit euch hatte ich schon das Gefühl, the sky is the limit. Also bei euch kann man ja, also wenn man so fragt, was kann man bei euch machen, ist die Antwort, alles. Find selbst heraus, ja. Finde etwas, was du machen möchtest, und wir gucken, wie wir es schaffen. Also super, super cool auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass einige hier zuhören und sich jetzt denken, okay, ich will auf jeden Fall da irgendwie Teil von werden. Wir haben ja schon erzählt, es ist bei euch jetzt nicht so, dass da mal eben jeder reinkommt, auch aus gutem Grund. Was sind denn vielleicht so ein paar Tipps, die ihr Leuten geben könnt, die Teil von euch sein wollen, oder vielleicht auch Dinge, auf die ihr achtet? Und ja, was ist euch besonders wichtig oder welche Art von Mensch sucht ihr vielleicht?
Ja, unbedingt. Also vielleicht ganz grundsätzlich, wir suchen keine bestimmte Persona. Mhm. Also es ist auf keinen Fall so, dass wir nur einen Typ Studiengang, einen Typ Person, egal ob international, ob Medizin, ob Informatik. Also wir sind da wirklich sehr, sehr offen. Ich glaube, da muss man auch einfach sehr stark encouragen, dass auch wenn du denkst, mit 6%, da komme ich niemals rein. Ich kann hier, glaube ich, ganz offen sagen, dass auch mein Interview nicht besonders gut lief und ich sehr verwundert war, dass ich überhaupt bei Tumea angenommen wurde. Aber irgendwer hat da irgendwas gesehen und scheint da gar nicht allzu falsch gelegen zu sein, weil ich jetzt Präsident hier bin und irgendwie auch mal die andere Seite sehe. Also Grundsätzlich glaube ich, ist es immer sehr, sehr hilfreich, wenn man auf Veranstaltungen von uns kommt. Viele sind, wie gesagt, eben extern auch total offen und da einfach hinkommen, mit Tumme einem, wenn man sprechen, wenn wir dich eh schon auf dem Schirm haben, dann erwarten wir deine Bewerbung ja eigentlich fast schon und dann ist das, glaube ich, auch schon mal eine deutlich bessere Grundvoraussetzung an sich. Also einfach mal so ein bisschen Gefühl für bekommen, auch tiefer blicken, also ein bisschen sich über Tumme All informieren, einfach zu verstehen, was genau bieten wir und ja, einfach irgendwie so ein bisschen schon mit einer klaren Vision, mit klaren Zielen reinkommen, hilft auch immer. Es kann auch anders funktionieren, man kann auch ein bisschen rein stolpern, aber es gibt hier Tipps, wie es wahrscheinlich ein bisschen einfacher laufen kann, dann vor allem, wir haben immer so eine Screening-Phase, in der wir dann erstmal ein Bewerbungsformular ausfüllen lassen, da werden so ein paar Fragen gestellt, wieso Tumme AI, was ist deine Motivation, was willst du erreichen und dann hilft es natürlich, wenn du da ein bisschen mehr Substanz hast. Wenn dann im Interview bist, wie gesagt, gibt es einen Personal-Teil, einen technischen Teil. Ich glaube, es kommt viel öfter auf den Personal-Teil an, also einen persönlichen Fit zu unserer Community. Sei einfach authentisch, öffne dich so ein bisschen, mach es uns einfach, dich kennenzulernen als Person. Je verschlossener du bist, umso weniger haben wir einfach diese Sicherheit, dass das hier gerade irgendwie die richtige Person für uns ist. Und das ist auch für alle, die dort im Interview sitzen, ein absoluter Safe Space, vor allem im persönlichen Interview. Da gibt es keine falschen Antworten. Es ist wirklich einfach nur, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen ein Gefühl für haben und oft passt das dann eben auch. Also die sich öffnen, die halt auch einfach offen von ihrer Person sowas erzählen, die sind auch meistens die, bei denen wir das beste Gefühl für haben. Und für den technischen Teil natürlich immer so ein bisschen, je nachdem, was deine Expertise ist. Ja, also wir machen keinen Leadcode wie bei den ganzen Tech-Firmen, wo ganz, ganz viele ganz scharfe technische Fragen gestellt werden. Aber wir wollen einfach so ein bisschen grundsätzlich abchecken, ob du überhaupt die richtigen Tools kennst, ob du bist, was mit den Fachbegriffen anfangen kannst. Aber da will ich mir halt nicht zu viel Sorgen machen.
Ja, ich meine, wenn man an Projekten zusammenarbeitet, ist es ja am Ende auch mit das Wichtigste, dass man gerne zusammenarbeitet und genau. So dann eben auch gute Ergebnisse kriegt. Und deswegen ist es natürlich super, super wichtig, das Menschliche zu haben. Also ihr beide seid auch schon sehr sympathisch. Das heißt, ich glaube, viele Leute, wenn die sich das hier jetzt angehört haben und sich so gedacht, dann können die das natürlich auch in ihre Bewerbung mit reinschreiben, falls ihr euch bewerbt, könnt ihr sagen, ach, ja, ich habe den Podcast gehört, ich weiß schon ganz viel über euch, ich bin schon richtig ready. Das kann bestimmt auch helfen, kleiner Geheimtipp von mir, was voll der krasse Geheimtipp ist.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, so viel und so offen über unser Recruiting habe ich bisher noch nicht gesprochen. Also wer sich das anhört, der hat auf jeden Fall einen
Der hat die Vorteil, Insights, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn man bei euch Teil ist, dann ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Frage, was kann man alles machen? Wie kann man sich einbringen? Was gibt's für Eigeninitiativen oder Möglichkeiten für Eigeninitiative? Wie seid ihr da aufgestellt?
Da gibt's bei Tumme AI das Konzept von den Taskforce. Mhm. Da kann jeder sagen, okay, ich möchte jetzt eine Taskforce gründen. Zum Beispiel gab es da letztes Semester dann Personen, die haben sich getroffen und jedes Wochenende am Samstagmorgen von 10 bis Nachmittag High-Performance-Computing gemacht und haben dann, wie macht man Sachen auf GPUs effizienter? Wie kann man bestimmte Libraries nutzen, also Programmierbibliotheken nutzen, um das meiste aus seinem Code rauszuholen? Also so sehr nicht Themen, so sehr spezifische Themen mit Leuten, die da Lust drauf haben. Worin ich jetzt zum Beispiel aktiv bin, ist die Meta-AI Taskforce. Da geht es dann auch erstmal darum, okay, welche Daten können wir nutzen, mit welchem Professor können wir zusammenarbeiten. Und da gibt es dann von Robotics bis Generative AI, gibt es da keine Grenzen. Und das ist auch, ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür, was der Sammy vorher gesagt hat, dass es eben ja, es ist vielleicht irgendwie corporate, weil es gibt ja schon Departments und es gibt ja schon ein Board-Team, aber es ist halt kein starres Konzept. Jeder kann sagen, ich habe Lust, was zu machen. Und ein Satz, der, als ich ongeboardet wurde, der mir sehr hängen geblieben ist, den ich sehr cool fand, vom ehemaligen Präsidenten, war, dass wir alle Ressourcen nutzen sollen. Mhm. Wir sollen alle Sponsoren, Gelder und was Partnerships ermöglichen. Wir sollen das auch wirklich alles, Tumme AI braucht das nicht, wir sollen das wirklich alles so weit zum Ausnutzen, wie es möglich ist. Und ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, der Tumme AI sehr besonders macht.
Als Person mit ADHS, die sehr viele Hyperfixation-Themen hat, ist der Gedanke, mich jedes Wochenende mit jemandem zu treffen, mit Leuten zu treffen und über mein Hyperfixation-Thema stundenlang zu reden, der absolute Traum. Ich möchte nichts mehr als das. Also das klingt gerade für Leute, die Special Interests haben und so wirklich auch spezifische Interests haben, die eben auch nischig sein können, stelle ich mir traumhaft vor, dann Gleichgesinnte zu finden und mit denen dann ganz lange über diese Themen reden zu können.
Ja, und es ist auch wirklich überraschend, wie viele Gleichgesinnte es doch tatsächlich
sind. Ja, das stimmt.
Also man unterschätzt das doch immer.
Ja,
also.
Auf jeden Fall.
Aber ich fand auch den Punkt von Nicole super spannend. Genau, wir haben viele Ressourcen, wir haben sehr viel erarbeitet durch Partnerschaften, aber genau wegen unserer Non-Profit-Struktur müssen wir die auch nutzen. Mhm. Also es ist nicht so, als könnten wir hier unser Geld horten und alle steinreich werden. Wir müssen das Geld auch wieder reinstecken, am liebsten unsere Mitglieder, am liebsten dieses Münchner Ökosystem, die Studenten. Und es ist manchmal herausfordernd, aber ja, also wir sind da immer sehr offen für kreative Ideen. Wir arbeiten eh immer sehr kostendeckend mit unseren Partnerschaften, also alle Rechnungen, die wir unseren Partnern schicken, sind nur kostendeckend für Events, für Caterings und sowas. Also ja, und wenn wir da irgendwie nochmal ein bisschen was Schönes machen können für die Community, für die Studenten hier in München, ist das einfach eine, keine Ahnung, sehr erfüllende Sache für uns.
Das ist einfach ein großer Spielplatz, auf dem man ganz viel ausprobieren kann und
exakt.
Quasi kein Limit hat.
Ganz das genau. Ist,
also, klingt sehr cool. Klingt auf jeden Fall super cool. Um jetzt noch mal ein bisschen zu euch persönlich zu kommen, weil das mögen wir ja, wie wir gemerkt haben. Wir wollen ja auch gerne, es ist quasi jetzt der persönliche Teil des Interviews. Das vorher war der technische Teil. Wir drehen es hier einfach mal ein bisschen um. Wie sieht's bei euch persönlich denn mit Podcasts aus? Wenn ihr keine Podcast-Hörer seid, dann nehme ich euch das gar nicht übel. Ihr könnt auch gerne ein Film, Buch, Musik, was auch immer Tipp, der euch einfällt, erwähnen. Aber ansonsten könnt ihr gerne einfach mal so ein paar Empfehlungen raushauen.
Ich schließe mich da an, was du eben gesagt hast, zum Thema Hyperfixierung und vielleicht, ja, dass man so gewisse Themen hat, die einen interessieren. Ich habe da auch so einige und bei mir geht es immer an den Bereich Neuroscience. Ich höre zum Beispiel super gerne den Andrew Huberman Podcast. Ich bin ehrlich, ich bin viel mehr ein auditiver Mensch, als dass ich jetzt da mich 2 Stunden hinsetze und ein Buch lese. Ja, es ist so, ich kann mir die Sachen sehr, sehr...
Verstehe ich. Ich bin aber eher der, ich brauche auch das Visuelle vom Video, deswegen bin ich eher der Videotyp tatsächlich.
Ich höre das und ich kann mir die Sachen dann ganz gut merken. Und was ich in letzter Zeit eigentlich auch ganz gern mag, ist der Podcast von Leila Hormozi. Also da gibt es ja das Pärchen, die, was der Ehemann, der Alex Hormozi macht, das ist sehr wie How to Scale a Company. Genau, und der Content von der Leila ist ja so ein bisschen anders, so ein bisschen wie man ja Systeme baut in seinem Alltag, die einem helfen, seine Ziele zu erreichen, jetzt essentiell. Ja.
Spannend. Sammy, bei dir?
Ja, ich muss sagen, ich bin gar nicht so der große Podcast-Hörer, immer mal wieder. Ich habe immer wieder meine Phasen. Ich muss auch sagen, ich bin total positiv überrascht von eurem Podcast. Ich fand den mit dem BND super spannend und finde einfach ganz grundsätzlich irgendwie so diese ganzen Themen, so irgendwie Karriere, ob Firmen, irgendwie mal so ein bisschen reinhören in verschiedene Bereiche immer sehr, sehr gut. Was ich auch noch sehr, sehr cool finde, aber was ich gerade immer mal wieder höre, ist vom Harvard Business Manager, wegen guter Führung, der Podcast. Der ist so ein bisschen mehr Richtung Führungsstil und Management. Finde ich aber eigentlich auch immer ganz cool, so ein bisschen reflektieren, alte Vorstände, die mal ein bisschen über ihren Führungsstil reflektieren, was es da für Typen gibt. Ich glaube, da kann man immer viel von mitnehmen in seinem eigenen Leben. Und für ein Buch, einfach weil es mich extrem geprägt hat oder ich es einfach super, super spannend finde, vor allem für Deutschland. Ich war in Namibia letztens, habe dort einen Urlaub gemacht, beziehungsweise Familie von Freunden besucht. Das heißt, wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste. Ich hoffe, es ist auf keinen Fall irgendwie aktuell. Ich hoffe, das wird nicht bald eintreten. Aber ich fand das Buch einfach unglaublich schön. Es ist sehr, sehr spannend, auch irgendwie so ein bisschen diese Geschichte Namibia, Deutschland, die Kolonialgeschichte irgendwie mal ein bisschen da reinzugehen, aber auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Einfach mal irgendwie ein bisschen mehr mit der Natur sich zu verbinden. Ich will gar nicht zu viel sagen, aber ja, also wer so Natur, Camping, aber auch Geschichte spannend findet, da wird sich wohlfühlen mit dem Buch.
Das klingt sehr gut. Ich sollte mir echt überlegen, Thema Hyperfixations am Ende mal irgendwie einen Videospieltipp oder sowas reinzuwerfen. Mein Tipp für heute ist Two Point Museum. Viel Spaß dabei. Ansonsten, habt ihr noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen am Ende mit auf den Weg geben möchtet? Irgendwas Motivierendes, was Schönes, was Emotionales?
Ich meine, als Studenteninitiative für KI ist, glaube ich, unser Appell einfach an alle, grundsätzlich einfach sich mit dem Thema zu befassen. Also egal, ob jung oder alt, ob technisch oder nicht technisch, auch im Onboarding haben wir das gemerkt. Wir hatten am Samstag einen Hackathon und haben ganz explizit alle dazu gebeten, irgendwie mal mit einem KI-Modell zu arbeiten. Natürlich war für die technischen Leute, für die Researcher die Aufgabenstellung eine andere, aber auch die nicht technischen. Das ist wirklich unglaublich, was die in der kurzen Zeit für schöne Webseiten zusammengebaut haben und wie kreativ die geworden sind, an was für Sachen die gedacht haben, wo vielleicht ich als Techie niemals drauf gekommen wäre. Einfach sich mit den Modellen und den Tools, die man hat, die auch wirklich eine sehr, sehr niedrige Hemmschwelle haben oder Eintrittshürde, einfach mal ein bisschen zu befassen, nutzt KI und dann aber gleichzeitig auch immer sehr, sehr wichtig, auch immer kritisch hinterfragen. Also die beiden Aspekte, so ein bisschen diese Berührungsangst zu KI zu verlieren und nicht immer nur von die KI zu sprechen, sondern auch mal wirklich irgendwie ein Verständnis für ein ernsthaftes Hands-on-Verständnis für aufzubauen, ist, glaube ich, etwas, was egal ob in der Vorstandsebene von manchen DAX-Unternehmen, in der Politik, bis hin in manchen Studiengängen und also egal über jegliche Generation sehr, sehr relevant ist, glaube ich.
Auf jeden Fall. Nicole, hast du noch was?
Vielleicht ganz allgemein positiv in die Zukunft zu gucken und zu erkennen, dass oft Sachen viel besser ausgehen, als man sich Sachen vorstellt und auch jetzt speziell im Kontext von KI, weil mir fällt immer auf, wenn ich dann nach Hause gehe, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, 200 Einwohner, also wirklich sehr klein. Der Bus kommt einmal am Tag. Und wenn man dann so ein bisschen über KI spricht, dann trifft das oft auf so eine Angst. Und es ist manchmal sehr schade, weil, und deswegen finde ich so gut, was der Sammy gesagt hat, weil es halt sehr, sehr viele Chancen erübrigt. Mhm. Und einfach auch darauf zu vertrauen, dass auch mit Sachen, mit neuen Sachen auch sehr gute neue Dinge kommen können und nicht nur Gefahren.
Ja,
ja, das fand ich irgendwie sowas, was ich auch gerne in meinem Dorf mitgeben würde, ja, falls es jemand hört.
Das ist sehr schön. An sich Machine Learning zum Beispiel, das ist ja auch KI, das gibt es auch schon super lang. Ich glaube, da fehlt einfach so für viele Leute das Verständnis, was da wirklich hintersteckt und was das alles bedeuten kann und dass es nicht nur zwangsläufig XYZ oder ChatGPT, Gen AI bedeuten muss, sondern halt auch noch viel, viel, viel anderes bedeuten kann. Und ja, ich glaube, da macht ihr auf jeden Fall auch einen guten Job mit und das so den Leuten ein bisschen näher zu bringen und zu sagen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Es hat mir einen großen Spaß gemacht mit euch. Wie gesagt, alle Informationen zu Tume AI oder auch zu den beiden hier findet ihr natürlich bei uns in der Beschreibung. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns es sehr gerne mitteilen. Wir freuen uns immer darüber. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.